Aber jetzt zu dem gewaltigen Kapitel 5. Kapitel, die ich kaum wage, überhaupt auszulegen. Aus diesem ersten Vers stammt ja jenes Wort, das fast zum Sprichwort geworden ist, ein Buch mit 7 Siegeln. Jeder hatte oder hat sein Buch mit 7 Siegeln. Bei dem einen ist es das Rechenbuch. Er hatte schon Mühe mit dem Kleinen, aber erst recht mit dem Großen 1x1. Und dann kamen die Wurzeln und dann kamen noch die Hochzahlen und dann zu allem Schreck kamen noch sogenannte Logarithmen, unüberwindbare Hürden. Und als dann auf einmal vor allem für Väter, die nachlernen mussten, eine Mengenlehre dazu kam, dann war der Ofen ganz aus. Menge reimt sich auf Enge und Gedränge. Für manche ist das Rechenbuch ein Buch mit 7 Siegeln. Für die anderen ist es vielleicht ein Fremdsprachenbuch. Wenn man schon Mühe mit dem Duden hat, dann wird es erst recht schwierig, wenn Langenscheid Englisch-Wörterbuch kommt. Unregelmäßige Verben, Aussprachen, Grammatik. Gottes schwerste Strafe war die babylonische Sprachverwirrung. Wer einmal im Ausland war, weiß das. Wenn man was sagen will, nur sich dankbar erzeigen und steht da und bringt kein Wort über die Lippen. Und das, was man sagt, erregt bei dem anderen nur ein Kopfschütteln. Nun, Fremdsprachenbücher, so ein Buch mit 7 Siegeln. Und dann gibt es auch solche, die können überhaupt kein Kursbuch lesen. Ist auch schon schwierig. An- und Abfahrtszeiten gehen ja, aber dann die vielen Zeichen. Mo und die nicht und am 24.12. erst recht nicht. Und dann TEE, was ist das für ein T? Lauter Dinge, man geht auf den Bahnhof, will dann den Gast abholen, Züge kommen aus allen Richtungen, nur der Gast nicht. Kursbücher, Bücher mit 7 Siegeln. Johannes sieht auch eines. Und zwar in einer wieder ganz gewaltigen Vision. Er sieht die himmlischen Räucherschalen, psalmodierende Gestalten, lobpreisende Engelchöre und da das Buch mit 7 Siegeln. Das weiß er. Kein Rechenbuch. Auch, und so haben wir es verschiedentlich gehört, auch wenn die Offenbarung immer wieder als Rechenbuch missbraucht worden ist. Kein Fremdsprachenbuch. Auch wenn die Offenbarung oft genug für unsere Ohren so wie eine Fremdsprache klingt. Auch kein Kursbuch, selbst wenn Theologen hier immer wieder den rechten Kurs und die richtigen Ankunftszeiten herauslesen wollten. Es ist ein ganz anderes Buch. Und dass es Johannes sofort kennt, liegt sicher in seiner Vergangenheit. Er lebte ja in Kleinasien. Und sein Amt wurde immer schwieriger und schwerer gemacht durch die Römer. Sein Spielraum wurde immer enger und er musste damit rechnen, dass er verhaftet wurde, mehr. Er musste damit rechnen, dass er vor Gericht gestellt wurde, mehr. Er musste damit rechnen, dass wie viele andere damals zu Tode gebracht wurden. Und er dazu. Und in solcher Lage, wenn man den Tod vor Augen hat, dann macht man am besten sein Testament. Und so hat er es ganz sicher auch gemacht. Damals schrieb man es auf einen Papyrusbogen, 4,50 Meter lang, das weiß man. Recto und verso beschrieben, das heißt auf der Vorder- und auf der Rückseite. Und es musste von 7 Zeugen nach altrömischem Recht bestätigt werden. Dies alles sieht er und weiß, doch so hat mein Testament auch ausgesehen. Das hier ist Gottes Testament. Darin ist nicht mein, sondern Gottes letzter Wille über mein Leben und diese ganze Welt festgehalten. Jederzeit könnte ein Testamentsvollstrecker dieses Siegel erbrechen und eine Testamentseröffnung terminieren. Johannes sieht dies. Er ist nicht high, wir sagten es. Er war nicht in irgendeinem Trancezustand. Er war stocknüchtern und sieht in diesem Bild, Gott hat seinen Plan festgelegt. Gott gibt es schriftlich, schwarz auf weiß, wie es weitergehen soll. Es ist amtlich, wie die Zukunft aussieht. Alles andere sind reine und pure Spekulationen, auch wenn sie noch so in wissenschaftlichen Gewändern daherkommen. Dieses Testament ist ewig. Damals gab es sogenannte Seemannstestamente. Die mussten nur von 3 Zeugen beglaubigt werden und hatten die Gültigkeit von 3 Monaten. Dieses Testament war mit 7 Siegeln versehen und damit ausgedrückt, dieses Testament ist ewig und es ist vollständig. Nichts kommt mehr hinzu. Dieser Wille gilt alle Zeit. Also in einer Zeit, wo er nicht wusste, wie es weitergehen soll, in einer Zeit, wo er nicht wusste, wie es mit der Welt weitergehen soll, in der alles im Schwimmen war, da sah er dieses Buch mit 7 Siegeln und wusste, das Testament ist gemacht. Das können wir jetzt schon selber für uns übernehmen. Der, der dieses Kapitel liest, der von dem angefochten ist, wie es denn weitergeht. Und gerade in diesen Tagen denken wir an unsere Schwestern und Brüder in der DDR. Ich hatte gestern Gespräche mit einem leitenden Mann unserer Kirche. Übrigens war Theo Sorg gestern auch wieder in der DDR mit ähnlichen Verhandlungen. Die Brüder in der DDR, und so wurde es mir gestern gesagt, die leitenden kirchlichen Brüder, die sagen, wir sind erstens verunsichert über uns selber. Vor 4 Monaten haben wir alle noch gesagt, es geht um eine Kirche im Sozialismus. Dafür setzen wir uns ein. Das ist uns jetzt nach 4 Monaten zerbrochen worden. Wir haben uns geirrt. Wir haben uns geirrt. Dies einzugestehen ist sehr, sehr schwierig. Zweitens, unser gemeinsamer Gegner, die SED, ist gefallen. Und nun haben wir innerhalb der Kirche, was wir noch nie hatten, verschiedene politische Ansichten, die uns auseinandertreiben und uns von Brüdern zu Feinden machen. Und drittens die Frage, es kann doch nicht alles falsch gewesen sein, was wir in 40 Jahren getan haben. Es kann doch nicht alles falsch gewesen sein, so wie 1945. Und so stehen sie in ganz großer Not und großer Schwierigkeit. Und wenn wir mitfühlen, aber auch wenn wir an unsere eigenen Probleme im Land oder im Leben denken und fragen, es kann doch nicht alles falsch gewesen sein. Keiner weiß, wie das alles weitergeht mit mir und meinem Leben und meiner Familie und dieser Gesellschaft und diesen Wahlen. Liebe Freunde, das Testament ist gemacht. Mit 7 Siegeln. Egal, was wir denken. Egal, wovor wir uns fürchten, egal, wie das alles weitergeht, das Testament ist über dieser Welt gemacht. Und nichts anderes wird geschehen, als was in diesem Testament steht. Und von diesem Testament wird zum ersten gesagt, dieses Testament liegt in Gottes Hand. Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Throne saß, ein Buch. Wenn Sie Cäsar, wenn Sie schon Cäsar sagen, können Sie feststellen, dass Sie schon mindestens über 50 sind. Jeder, der heute Latein lernt, weiß wieder, dass man Cäsar sagen muss. Wir haben damals drüber gelacht, aber heute heißt das wieder der Cäsar. Das C muss mit K ausgesprochen werden. Ich garantiere Ihnen, in 20 Jahren ist wieder umgekehrt. Aber Cäsar, der hat sich göttlich nennen lassen. Und ein Nachfolger Caligula, der trug goldene Zacken im Haar, die ihn als Gott ausweisen sollten. Und dann der Nachfolger Domitian. Domitian war der Erste, der sich offiziell als Gott und Heiland in Ewigkeit nennen ließ. Man bedenke, seine Erlasse begannen mit der Formel, der Herr, unser Gott, befiehlt. So hat sein Brief angefangen. Der Herr, unser Gott, befiehlt. Das war die Zeit des Johannes. Seine Leute streuten Weihrauch, und weil Johannes nicht mitstreute, deshalb wurde er verhaftet. Ist klar, wusste jeder. Domitian hatte die Welt im Griff. Da gab es kein Mucken. Domitian hatte die Welt im Griff. Und Johannes sieht in einer einzigartigen Vision, mag dieser Mann die Welt im Griff haben, die Zukunft liegt in Gottes rechter Hand. Andere spätere haben es ja dem Domitian gleich tun wollen. Bei Napoleon, die Führers, die Duces, die Konduktoren, solche. Und wie erschütternd es heute Morgen zu sehen in der Zeitung. Diese Herren gebrochen aus dem Krankenhaus und direkt ins Gefängnis. So ist das mit diesen Herren. Unser Schicksal, und das sei in diesen bewegten revolutionären Zeiten Europas uns hier ganz eindrücklich gesagt. Unser Schicksal liegt nicht in der Herren, sondern in des Herren rechter Hand. Du hast in Händen, kannst alles wenden, wie nur heißen mag die Not. Vielleicht ist unser Leben nicht so sehr im Griff eines großen Herrn. Wir haben erstaunliche Freiheit. Aber es gibt anderes, das uns im Griff hat. Sei es eine Sucht, von der wir nicht loskommen, obwohl wir uns schon sehr bemüht haben. Solche Süchte sind wie Herren, die uns im Griff haben. Oder ist es die Krankheit wie eine eiserne Hand, die nach uns greift und nicht loslässt? Alle miteinander sind wir in der Krallen des Todes, jeder von uns. Und hier wird gesagt, mein Schicksal liegt in Gottes Hand und ist damit in guten Händen. Das ist die Aussage. In guten Händen. Wir kennen diesen Begriff und diese Aussage. Wenn ein kleiner Bub in die Schule kommt und die Eltern Angst haben, zu welchem Lehrer oder solcher Lehrerin er denn kommt, und sie dann erfährt, dass bei der Frau ist, die man schon von den anderen Kindern her kannte, dann weiß man, der Bub, das Mädchen, ist bei dieser Lehrerin in guten Händen. Dort ist sie aufbewahrt. Oder ein Lehrling ist bei dem Lehrmeister in guten Händen. Oder wir wissen es, ein Kranker bei einem bestimmten Arzt, dann sagt man, er ist in guten Händen. So gilt es hier. Wichtig, dass man nicht in die falschen Hände gerät. Nicht in die falschen, nicht in die schlagenden, nicht in die harten, nicht in die wehtuenden Hände. Hier heißt es, unser Leben liegt in Gottes guter, starker und rechter Hand. Aber Gott sei Dank bleibt dieses Leben, bleibt dieses Testament dort nicht liegen. Liegen gebliebene Testamente, die nützen ja überhaupt nichts. Testamente müssen vollstreckt werden. Der Wille drängt zur Tat. Ein armer Schlucker, der einmal an einer Haustür auftauchte, erzählte, dass er einen steinreichen Vater gehabt habe. Und auf die Frage, warum er diesen Reichtum so schnell durchgebracht habe und nun fechten müsse, erklärte diese abgerissene Gestalt, dass er gar nie in den Genuss des großen Geldes gekommen sei. Wohl habe sein Vater ein Testament gemacht, das wisse er ganz genau. Aber dieses Testament sei nach seinem Tod gar nicht mehr aufgefunden worden und sei wahrscheinlich verschütt gegangen. Deshalb sei er ein armer Schlucker geblieben. Ist doch klar, Testamente nützen nichts, wenn sie geschlossen bleiben, wenn sie verschlossen bleiben, wenn sie verschütt gehen. Testamente müssen vollstreckt werden. Aber wer ist dazu in der Lage, dieses Testament zu vollstrecken? Wer ist würdig, dieses Buch aufzutun? Es müsste doch eine politische Persönlichkeit sein, politischer als Domitian, es müsste eine stärkere Persönlichkeit sein, eine anerkanntere als alle Notare des damaligen Riesenreiches. Es müsste einer sein, der stärker ist als die Löwen in den römischen Arenen, so ein Löwenherz des ersten Jahrhunderts. Und weil er das nicht sieht, deshalb weint er. Er sieht dieses Testament, er weiß, welchen Trostgehalt in diesem Testament steckt, aber wer ist denn würdig, dieses Testament aufzutun? Wer ist dazu fähig? Und weil er niemanden sieht, deshalb weint er. Wenn uns also dieses Gott und die Welt anficht, wenn die Dunkelheit die Welt einhüllt, wenn das Nicht-Sehen-Können den Glauben anficht, wenn dies alles kommt, der braucht sich seiner Tränen nicht zu schämen. Propheten haben geweint, Jünger haben geweint, Jesus selbst hat geweint. Und plötzlich jene Stimme in der vollendeten Gemeinde, jene unwahrscheinlich tröstliche Stimme, noch einmal so, wie wir sie kennen, weine nicht. So, wie es bei der Mutter von Nain geheißen hat, weine nicht. So, wie es bei den Frauen am Ostermorgen geheißen hat, weine nicht. So wird es noch einmal heißen, an jenem letzten Tage, weine nicht. Tränen trocknen ist die Hauptaufgabe des Gottessohnes. Tränengefüllte Augen sehen unscharf oder sehen gar nichts. Und deshalb müssen sie vorher getrocknet werden. Die Hauptaufgabe dieses Herrn ist Tränen trocknen, denn Tränen werden nicht mehr sein. So lesen wir dann Offenbarung 21. Das Testament ist in Gottes Hand. Und jetzt das Zweite. Dieses Testament kommt in Jesu Hand. Johannes sieht nämlich etwas ganz Gewaltiges. Johannes sieht den Löwen aus Juda, der als Testamentsvollstrecker in Frage kommt, aber er sieht ihn als Lamm. Er nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Throne saß. Vers 7. Inmitten alles Geschehens, im Mittelpunkt, im Zentrum steht das Lamm. Es steht alleine dort. Niemand sonst, keine anderen Tiere daneben, keine anderen Götzen und Götter. Nicht nur ein Stück dieses Lammes, sondern dort steht dieses Lamm. Jesus in der Mitte. Jesus in der Mitte, liebe Freunde, das ist wieder der Absolutheitsanspruch Jesu, den wir auch hier wieder unterstrichen finden. In Assisi waren vor wenigen Jahren viele Gläubige, auch Christen, auch andere Angehörige anderer Religionen zusammen und sie beteten gemeinsam an unter Anleitung des Papstes. Auch Buddha wurde angebetet, auch Allah, auch andere Tiere. Liebe Gemeinde, die vollendete Gemeinde betet nur einen einzigen an und den müssen wir heute schon anbeten, ihn allein. Machen wir ihm bitte nicht diesen Platz streitig. Er ist eifersüchtig. Keine anderen Götter können neben ihm platziert werden. Es ist doch nicht wahr, wie wir heute hören. Wir kriegten Frieden unter und zwischen den Religionen, wenn jeder seine Gottheit in die Mitte stellt und wir dann gemeinsam diese Götter- und Götzenversammlung lobpreisen. So sieht es heute aus. Jeder darf seinen Götzen bringen und dort mit in die Mitte stellen und dann sei der Friede unter den Religionen. Wir kriegen Streit, weil jeder seine Figur ein Stück nach vorne rückt oder höher gestaltet als die anderen sind. Friede wird erst dann sein, wenn alle anderen Götter und Götzen zum Sperrmüll kommen, die Götterversammlung aufgehoben ist und wir Jesus nur noch alleine sehen und anbeten. Solus Christus, Christus allein. Jesus, das Lamm, 29 Mal steht dies in der Offenbarung. Ein Begriff, der so nur in der Offenbarung vorkommt. Das Lamm hat im Johannesevangelium einen anderen Begriff. Hier ist eine neue Begriffsbestimmung eingeführt. Jetzt hat nämlich dieses Lamm, was es vorher nicht hatte, jetzt hat dieses Lamm Würgemalen. Das sind Zeichen des Schmerzes, Qualen, der Erniedrigung. Jetzt hat es Hörner, Zeichen der Macht, der Allmacht und Zeichen der Ehre. Jetzt hat es Augen, das sind Zeichen der Allwissenheit dieses Lammes und der Allgegenwärtigkeit. Und 7 ist ja immer das Sinnbild der Vollkommenheit und Vollständigkeit. Also noch einmal, liebe Freunde. Johannes hält Ausschau nach einem Löwen und er sieht das Lamm. Das war immer so. Die Hirten auf dem Felde sahen sich nach einem starken Mann um, einer, der stärker ist als Augustus. Und dann sahen sie diesen Spross aus der Wurzel Judas wie ein lammfrommes Kind in der Krippe liegen. Er nimmt auf sich unsere Schmerzen, was auf Erden wir getan, gibt sich dran, unser Lamm zu werden. So heißt im Weihnachtslied. Oder die Gaffer auf den Straßen in Jerusalem, die haben ihn auch so gesehen, diese Nachfahren aus dem Hause Davids, wie er zur Schlachtbank geführt wurde. Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld. So haben wir es gesungen und singen es oft. Und der Hauptmann unterm Kreuz hat ihn auch so gesehen, wie sein Auge brach und wie er starb, o Lamm Gottes unschuldig, am Stamm des Kreuzes geschlachtet. Es war ja Zinzendorf, der seine ganze Theologie, seine Gemeinden, ganze Gemeinden darauf aufbaute, auf dieses Lamm, die Gemeinden des Lammes Gottes. So wie Gott den Hirtenbuben David ohne Salzrüstung dem Goliath entgegensandte, so schickte er seinen eigenen Sohn ohne Schutz den Zeitmächten entgegen. Mitten hinein in die Hufe der Witter und Böcke sendet Gott das Lamm. Und sie werden dieses Tier schubsen und stoßen. Sie werden es mit den Hörnern treffen und verwunden. Sie werden es sogar töten. Aber besäutigen können sie dieses Lamm nicht. Dem Lamm gegenüber sind die großen Tiere der Welt ohnmächtig und ratlos. An ihm stoßen sie ihre Hörner ab. Gottes Lamm ist keiner gewachsen. Das ist die Zukunft. Das Lamm ist der Löwe, liebe Freunde. Das Lamm ist der Löwe. Mächtiger als die Mächtigen, weil sie nur mit der Macht der Völker besiegen können. Mächtiger als die Mächtigen, weil sie nur mit der Macht andere Völker besiegen können. Macht aber erzeugt immer Gegenmacht. Auch nach Hunderten von Jahren jetzt in den Ostblockländern zu beobachten, er gewinnt es mit Liebe. Statt Liebe zur Macht hat er die Macht der Liebe demonstriert. Ich bete an die Macht der Liebe. So sollen wir singen und uns auch daran halten, wenn wir mit unseren Kindern reden, wenn wir in gesellschaftlichen Gruppen diskutieren. Die Macht der Liebe behält schlussendlich die Übermacht. Das Lamm ist der Löwe, stärker als die Starken, weil sie nur gnadenlos ihr Recht durchsetzen. Er aber lässt Gnade vor Recht ergehen. Das ist die Weise, wie Vergangenheit bewältigt werden kann. Lasten abgenommen, Verschuldung beseitigt wird. Niemand kann das sonst, nur das Lamm. Lamm gleich Löwe, gewaltiger als Domitian. Das Lamm ist der Löwe. Liebe Freunde, mit dieser Gleichung sind alle Welträtsel aufzulösen. Die ganze Weltgeschichte, die verschlüsselte, ist aufzuschließen mit dieser einen einzigen, fast mathematischen Formel. Das Lamm ist der Löwe. Das heißt, das Lamm Jesu Christi ist das und der Stärkste überhaupt, der unser Leben und diese Welt in seiner Hand hat und in seiner Hand haben wird. Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Was wird's werden? Jetzt wissen wir es. Alles liegt beschlossen in seinen Händen. Und liebe Freunde, deshalb stimmt doch diese Gemeinde, diese Himmelsmusik an. Überschrieben, Himmelsmusik, so hat ein Ausleger diese Verse dann überschrieben. Es ist der Lobgesang auf das Lamm Gottes. 24. Älteste beginnen und dann fallen die Engel ein und schließlich geht es in der Form der Terrassendynamik. Schließlich singt der ganze Kosmos, dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis. Und ich hoffe, dass wir mit einbezogen werden in diesen gewaltigen Jubel, dem Lamm sei Ehre und Lob und Ehre und Preis. Und jetzt das Letzte. Liebe Freunde, es steht jetzt in unserer Hand, ob wir heute schon in dieses große Lob mit einstimmen wollen. Gott loben heißt ja die Welt von ihrem Ende her sehen. Und wenn einer sagt, ich habe wirklich nichts zu loben. Das, was ich an diesem Tag schon erlebt habe und in der vergangenen Woche auch, was in den zurückliegenden Monaten alles in meinem Leben passiert ist. Nein, ich habe nichts zu loben. Und Sie haben recht. Das stimmt. Wenn Sie auf das sehen, was Sie erlebt haben und was Sie erleben werden in Ihrem Leben, dann haben Sie nichts zu loben. Ganz bestimmt nicht. Aber wenn Sie mit mir heute schon diesen Blick nach vorne tun, auf jenen Herrn, der dieses Testament in seiner Hand hat, auf diese alles umfassende Mitte, auf dieses Lamm, dann gilt es heute schon zu loben. Einzustimmen in die größte Himmelsmusik, die je angestimmt worden ist. Sehen Sie, diese Menschen, sie tun es anbetend, sie tun es kniend und sie tun es mit einem neuen Lied. Bei unseren Liedern ist es immer wieder das alte Lied. Sie werden gesungen, sie werden zum Hit und dann schon wieder zum Evergreen im Seniorenfunk. Die Lieder, die wir gestern gesungen haben, sind heute nur noch für die ewig Gestrigen. Das neue Lied Jesu Christi, das ist's, das nicht veraltet. Also, sie tun es anbetend, sie tun es mit einem neuen Lied und hier steht, sie tun es mit ihren Harfen. Sie nehmen ihre Instrumente dazu. Das ist der rechte Gebrauch der Instrumente, nicht um sich selbst herauszustellen, die erste Geige zu spielen oder den Solotrompeter, Mitspieler im großen Orchester zur Ehre Gottes, Mitsänger im großen Chor zur Ehre Gottes. Und wer dann sagt, ich kann keine große Geige spielen, kann keinen großen Part singen, dann denke ich immer an jenes große Orchester mit vielleicht 80, 90 Musikanten und vorne der Dirigent und der Dirigierte gab den Einsatz und dann brauste es los und dann schlug er mit seinem Taktstock auf seinen Notenständer, er brach ab, begann noch einmal und wieder im Tutti brauste das Orchester auf, aber wieder brach er ab. Und dann fragte er, wo bleibt denn das Piccolo? Das ist die kleinste Flöte, die er herausgehört hatte, dass sie gerade fehlt. Und ganz hinten saß der mit seinem Piccolo. Und in der Tat, er war mit etwas anderem beschäftigt und hatte den Einsatz verpasst. Man könnte auch sagen, er wäre gar nicht notwendig gewesen. Aber der Dirigent hat es gehört. Er hat gefragt. Er wollte, dass auch das Piccolo dabei ist. Wir, Sie und ich, wir spielen vielleicht nicht einmal ein Piccolo, sondern haben noch eine ganz dünne, krächzende Stimme. Ist es denn notwendig, dass wir dabei sind? Hat es denn überhaupt einen Sinn? Wird er gerade auf uns achten? Ich bin davon überzeugt, im letzten größten Jubelchor wird dieser allmächtige Gott, dieses große Orchester, Weltorchester, wird er abbrechen und er wird fragen, wo ist das Piccolo? Wo ist diese dünne Stimme? Wo bleiben sie? Er hört sie mit. Im großen Tutti des letzten und gewaltigsten Chores und Orchesters, das je angestimmt wird. Sie tun es mit ihren Harfen und Instrumenten. Und sie tun es vielstimmig aus vielen Geschlechtern und Sprachen, Völkern und Nationen. Hier geht es nach dem Violinschlüssel und mit einem Kreuz. So alle zusammen, sogar die Engel, sogar die ganze Schöpfung. Und sie haben einen einzigen Cantus Firmus, Jesus der Gekreuzigte allein. Und alles schließt, wie in der Kirche, mit dem Amen, dem großen Amen. So ist es. So sei es. So bleibt es in Ewigkeit. Karl Hartenstein schreibt so am Schluss dieses Kapitels. In der Anbetung und im Lobpreis. Augenblick. Und im Lobpreis endet die ganze Schöpfung wie in einer heiligen Liturgie, die ohne Ende gefeiert wird im Lichtpalast der erlösten Welt. Das ist das größte Geschenk, das wir jetzt schon loben können. Wer aber lobt, fürchtet sich nicht. Wer dem Lamm die Ehre gibt, ängstigt sich nicht. Wer in den Lobpreis mit einstimmt, verliert alle Bangigkeit. Wie oft wird gesagt, am besten, angesichts dessen, was passiert, am besten, wir machen unser Testament. Liebe Freunde, das Testament ist gemacht. Gott sei Dank. Amen.